StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Sabine Damaschke herzlich willkommen. Bei uns gibt's diesmal einen kleinen Vorgeschmack auf das Riesenevent des Monats, die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Put your flags up in the sky, in the sky. Mit diesem Song stimmen sich Fans auf der ganzen Welt auf das Mega-Ereignis ein. Fußball verbindet eben. Zum Beispiel ehrgeizige Studenten und schlechte Schüler, neugierige Wissenschaftler und kluge Roboter. Mehr dazu gibt's gleich in unserem Schwerpunkt. Außerdem kommt ein bisschen Glanz und Glamour aus der Filmwelt in die Sendung, und zwar mit dem Studenten-Oscar. Den bekommt in diesem Jahr ein Münchner Nachwuchsfilmer. Doch zunächst geht's hier um Bares. Beim Geld, so sagt ein deutsches Sprichwort, hört die Freundschaft auf. Und was für Freunde, Verwandte und Nachbarn gilt, das gilt erst recht für die Politik. Insbesondere für die Hochschulpolitik. Dort nämlich streiten Bundesländer und Bundesregierung immer wieder über die Kosten von Lehre und Forschung. Jetzt hat die deutsche Bildungsministerin Johanna Wanka angekündigt, dass die lang erwartete Reform des BAföGs, also der staatlichen Ausbildungsfinanzierung, zum Wintersemester 2016 kommen wird. Und die Bundesregierung will alle Kosten übernehmen. Für die Reform hat das Deutsche Studentenwerk lange gekämpft. Deshalb habe ich Generalsekretär Achim Meyer auf der Heide gefragt, ob er schon ein Glas Sekt auf die Reform getrunken hat.
Also wir haben nicht mit einem Glas Sekt angestoßen. Es ist natürlich eine gute Nachricht für die Studierenden, dass sie jetzt, sagen wir mal, Licht am Horizont sehen. Allerdings haben wir auch klar gesagt, 2016 ist eigentlich viel zu spät. Wir hatten bis Ende des Jahres mal hochgerechnet, auch auf der Basis des Berichtes der Bundesregierung, was passieren müsste. Und danach müssten zum Ende diesen Jahres, das heißt 2014, die Freibeträge um 10% und die Bedarfssätze um 7,5% steigen, um der Einkommens- und Preisentwicklung gerecht zu werden.
Der bisherige Höchstsatz an BAföG liegt derzeit bei 670 Euro im Monat. Was meinen Sie denn, was ein Student heute eigentlich braucht, um überleben zu können?
Also nach der Sozialerhebung ist es ja so, dass die Studierenden Einnahmen im Durchschnitt haben von 864 Euro. Das heißt, es gibt natürlich auch viele, die darunter liegen, immerhin ein Viertel mit 670 Euro auskommen muss. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wo man wohnt. Und wenn man inzwischen in Studierendenstädten wohnt, die Mieten über 350 Euro oder 400 Euro haben, dann kommt man mit 670 Euro nicht weit.
Studierende erhalten das BAföG ja je zur Hälfte als zinsloses Darlehen und als Zuschuss vom Staat. Und ob sie BAföG bekommen, das hängt vom Einkommen der Eltern ab. Viele Studierende beschweren sich aber schon länger darüber, dass völlig intransparent ist, wer eigentlich darauf Anspruch hat und wer nicht. Sehen Sie das auch so, dass da nochmal nachgebessert werden muss, was nun den Anspruch an BAföG anbelangt?
Also intransparent ist das eigentlich nicht, denn man kann sagen, also ab ca. 17.000 Elterneinkommen nach Steuern kann man möglicherweise einen Förderhöchstbetrag erhalten von 670 Euro und bei 33.500 ungefähr kriegt man nur noch 10 Euro bzw. hört es auf. Aber das Problem ist de facto, dass es natürlich ein sehr differenziertes System ist und die spannende Frage ist eher eine andere. Die Eltern haben viele Belastungen, die sie eben nicht angeben können. Das führt dazu, dass die Eltern oft zu viel verdienen, damit die Kinder einen vernünftigen BAföG-Anspruch realisieren können, oder zu wenig verdienen, um ihren Kindern das Studium vollständig zu finanzieren. Nach der Sozialerhebung wissen wir, dass rund 200.000 Studierende nicht hinreichend von ihren Eltern unterstützt werden, so wie es eigentlich erforderlich sein müsste.
Die Bundesländer sparen ja nun 1,17 Milliarden Euro, die sie bisher für das BAföG ausgeben mussten. Und nun kursiert die Sorge, dass die Bundesländer, die finanzielle Probleme haben, und das sind ja nun einige in Deutschland, dieses Geld nicht mehr in die Bildung stecken werden. Befürchten Sie das auch?
Ich sehe natürlich schon ein Problem. Es gibt ja keine Verpflichtung der Länder in diesem Einigungsprozess über die Übertragung des BAföG auf den Bund, die besagt, dass diese Gelder dann auch tatsächlich ausgegeben werden müssen. Es gibt nur eine Absichtserklärung der Länder. Und hier gilt es natürlich jetzt einzufordern, dass die Länder sich auch daran halten und es nicht in dem allgemeinen Haushalt verschwindet.
Sie haben schon gefordert, dass jetzt mehr Geld in die soziale Infrastruktur der Hochschulen fließen müsste. Was heißt das für Sie konkret?
Das heißt für uns konkret die mittelbare Förderung der Studierenden. Also bisher ist das BAföG ja eine unmittelbare Förderung gewesen, die eben dem Teil der Förderberechtigten zugutekommt und nicht allen Studierenden. Mittelbare Förderung heißt Ausbau von Wohnheimen, weil das reduziert die Kosten der Studierenden auch. Beispiel, die Durchschnittsmiete lag nach der Sozialerhebung bei knapp 300. In den Studentenwohnheimen liegt sie nach unserer Berechnung bei 224 Euro monatlich, und das ist natürlich auch wesentlich bezahlbarer, und es gibt viele Studierende, die darauf angewiesen sind. Also das heißt dringend Ausbau der Wohnheimkapazitäten, also gleichzeitig natürlich auch in die Beratungsangebote, Kinderbetreuungsangebote oder auch die Erweiterung der hochschulgastronomischen Einrichtungen. Auch hier haben wir das Problem, durch den Anstieg der Studierendenzahlen bilden sich erhebliche Schlangen zu den Essenszeiten, und hier könnte natürlich auch punktuell noch ausgebaut werden.
Mehr BAföG, aber auch mehr Wohnheimplätze und größere Mensen, das fordert der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Achim Meyer, auf der Heide. Danke für das Gespräch. Am 12. Juni ist es soweit. Dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und überall in Deutschland guckt man gemeinsam die Übertragung der Spiele. Auch unter Wissenschaftlern, Studenten und Schülern gibt es da nur noch ein Thema: Fußball.
StudiDW Schwerpunkt.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird in Deutschland Fußball gespielt. Zuerst waren es die Schüler an Gymnasien, die sich für diese neue Sportart aus England begeistert haben. Heute spielen Kinder und Jugendliche aller Altersklassen und sozialen Schichten Fußball. Besonders ehrgeizig sind dabei oft Jugendliche, die in der Schule weniger Erfolg haben. Genau hier setzt ein Projekt von Studierenden der Universität Hannover an. Sie kicken und lernen mit Jugendlichen der berufsbildenden Schule Hannover, und zwar im Stadion. Anke Martina Witt hat das Projekt für uns besucht.
Also erzählt, was macht ihr im Moment im Matheunterricht? Wie sieht's aus? Es ist schon so lange her mit dem Matheunterricht.
Ich bin heute erst wieder zur Schule gekommen, nach 2 Wochen. Deswegen.
Was war los?
2 Wochen Praktikum.
Carola und Dagesh kennen sich mittlerweile schon ziemlich gut. Die 26-jährige Sonder- und Sozialpädagogik-Studentin hat schon viele Stunden an der Seite des Berufsschülers verbracht. Zum Beispiel, um mit dem aus dem Irak stammenden Jugendlichen Mathe zu üben. Aber nicht im Klassenraum, sondern in den Räumen des Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Der Baustein Lernen im Stadion ist ein Teil des hannoverschen Fußballprojektes. Die Studierenden geben nicht nur Nachhilfe, sie spielen mit den Problemschülern auch Fußball, sagt Dirk Schröder, der Leiter des Seminars Sport als Chance an der Leibniz-Uni Hannover.
Also die BVJ-Schüler gelten im Normalfall als Schulversager, sind woanders abgestempelt worden, zum Beispiel an der Hauptschule rausgeflogen, haben im Prinzip keine Zukunft mehr gehabt, würden von der Wirtschaft als nicht ausbildungsfähig eingestuft werden. Und wir versuchen hier ja über das Medium Fußball diese Schüler wieder an einen normalen Schulalltag zu gewöhnen. Und der Fußball ist dabei eben eine große Motivation.
Die meisten Schüler spielten gerne Fußball, denn die Regeln sind einfach. Die Jugendlichen sollen den Kopf frei bekommen, aber dabei auch ein besseres Sozialverhalten lernen, etwa Teamfähigkeit und Pünktlichkeit. Doch nicht nur der Fußball, auch der Baustein Lernen im Stadion hilft, die sonst so lustlosen Schüler zu motivieren.
Die Schüler merken, Mensch, das ist was ganz Besonderes, es ist nicht normal, dass wir bei Hannover 96 lernen. Und das ist zum ersten Mal in dem Leben allermeistens dieser Schüler, dass sie wirklich merken, ja, Mensch, es kümmert sich jemand um mich, das war vorher nie der Fall. Die möchten, dass aus mir was wird, und das steigert natürlich insgesamt überhaupt die schulische Leistung dieser Schüler.
Tatsächlich findet mehr als die Hälfte der Teilnehmer nach dem Projekt einen Ausbildungsplatz. Ohne das Angebot würde das wohl kaum gelingen, meint der 17-jährige Dagesh. Auch er hat eine Lehrstelle als Fachlagerist bekommen, dank des Fußballprojektes.
Also mir wurde gezeigt, wie ich mich vorstellen soll bei der Vorstellungsgespräch. Und ja, was ich da zu tun habe, so pünktlich immer sein und so weiter, ja. Also getan hätte ich es nicht davor. Aber jetzt habe ich es mir so vorgenommen, so nicht aufzugeben und so weiter zu machen.
Doch nicht nur die Schüler profitieren von dem Angebot, sondern auch die Pädagogikstudierenden. Sie können Woche für Woche die praktischen Erfahrungen sammeln, die im Studium oft zu kurz kommen, sagt Carola Hesse.
Also man macht so viele positive Erfahrungen einfach in diesem Umgang, dass man auch einfach lernt, mit bestimmten Situationen anders umzugehen. Zu wissen, was ist, wenn die sich jetzt hier doch an die Gurgel springen, weil sie irgendwelche Differenzen haben und so. Aktiv sich damit auseinanderzusetzen, ist wesentlich einfacher, als theoretisch darüber gesprochen zu haben.
Fußball verbindet. Deshalb haben die Initiatoren das Projekt jetzt auch ausgeweitet. Gymnasiasten und Jugendliche aus der Sprachlernklasse der BBS arbeiten gemeinsam an einer Ausstellung über den Weihnachtsfrieden 1914, als die verfeindeten Truppen an der Front zu Weihnachten die Waffen ruhen ließen und stattdessen Fußball spielten. Für die Ausstellung haben die Elftklässler die Berufsschüler interviewt. Denn diese stammen selbst aus Kriegsgebieten, viele sind aus Syrien geflohen. Den 17-jährigen Paul haben die Geschichten der Flüchtlinge beeindruckt und vor allem auch neue Freunde beschert.
Also ich glaube, wenn wir dieses Projekt nicht hätten, dann würde ich die jetzt erstmal so an sich nicht kennenlernen, weil man hat wenig Überschneidungspunkte da, die nicht oft direkt in Sportvereine kommen oder dann halt so schnell soziale Kontakte knüpfen können. Also wir wollten uns auf jeden Fall nochmal treffen mit allen, um nochmal zusammen Fußball zu spielen oder in eine Shisha-Bar oder so zu gehen und ja, dann nochmal was zusammen zu unternehmen.
Und natürlich, um zusammen die Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen.
Dribbeln wie Messi, stürmen wie Podolski und Tore halten wie Neuer. Davon träumen nicht nur Jugendliche, sondern auch ein Berliner Informatikprofessor und seine Studenten. Sie haben Roboter erschaffen, die Fußball spielen können. Und zwar so gut, dass sie schon internationale Meisterschaften mit den künstlichen Kickern gewonnen haben. Bianca Schröder war bei einem Training im Roboterlabor der Freien Universität Berlin dabei.
Das ist Emmy, unser Fußballroboter. Sie hat auf ihrem Kopf eine Kamera, mit der sie den Ball wahrnimmt, mit der sie das Tor wahrnimmt, ihre Umgebung und dann eben Entscheidungen trifft, wie sie jetzt am besten daran läuft, in welche Richtung das Ganze gehen soll, auch gerne welches Tor sie jetzt schießen soll.
Heute ist Emmy ein wenig wackelig auf den Beinen. Vor einigen Tagen hat sie bei den iranischen Meisterschaften diverse Verletzungen erlitten. Ausnahmsweise hilft Daniel Seifert, Informatiker an der Freien Universität Berlin, ihr daher nach einem Sturz auf die Beine. Normalerweise agiert die rund 65 cm hohe Dame vollkommen autonom und ausgesprochen erfolgreich. Ihr Team, die Fumenoids, sind zweifache Vize-Weltmeister und amtierende deutsche Meister. Für Professor Raoul Rochas, Leiter der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz, ist wichtig, dass die Roboter keine reine Spielerei sind.
Die erste Weltmeisterschaft für fußballspielende Roboter fand 1998 statt in Japan. Die Idee damals war, Probleme in der Informatik zu finden, die schwer zu lösen waren, aber wo bei der Lösung man etwas für zukünftige Dienstleistungsroboter lernen könnte. Und da einen Roboter zu bauen, der zum Beispiel im Haushalt hilft.
Anfangs arbeiteten der aus Mexiko stammende Professor und sein Team mit kleinen Robotern auf Rädern, die äußerlich keine Ähnlichkeit mit Menschen hatten. Diese Roboter wurden 2004 und 2005 Weltmeister. 2007 wurden sie dann abgelöst durch Roboter, die auf zwei Beinen laufen. Sie stellten die Forscher vor ganz neue Probleme, erläutert Rochas.
Das erste Problem ist, das Gleichgewicht zu halten. Wir Menschen sind daran gewohnt, dass wir ohne Nachdenken laufen, aber das ist für einen Roboter sehr schwer, weil der Roboter kein echtes Körpergefühl hat, keine Sensoren hat in den metallischen Teilen. Und die zweite Herausforderung ist, dass der Roboter Videokameras trägt. Und mit diesen Videokameras muss man die Umgebung erkennen, muss man aus unterschiedlichen Perspektiven wissen, wo ist das Feld, wo ist der Ball, wo ist das Tor.
Gerade haben die Berliner Roboter die Iran Open in Teheran gewonnen. An der diesjährigen Roboter-Weltmeisterschaft in Brasilien können sie nicht teilnehmen. Zu teuer kämen die Flug- und Hotelkosten. Doch für Roboter gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und Raoul Rochas ist motiviert, seine Arbeit fortzusetzen. Seine Studierenden hätten großes Interesse an den Fußballrobotern, sagt der Professor.
Die Studenten können dann Bachelor- oder Masterarbeit schreiben und die haben sofort ein Erfolgserlebnis, wenn sie anfangen zu programmieren und dann haben sie die Maschine fertig und dann kann der Roboter ein Tor schießen oder kann der Roboter über das Feld laufen. Da kombiniert man einfach das Spielerische mit der echten Forschung.
Die Teilnehmer des ersten RoboCups im Jahr 1997 setzten sich zum Ziel, dass bis 2050 eine Robotermannschaft nicht nur mit Menschen mithalten kann, sondern sogar den amtierenden Weltmeister besiegen soll. Aus heutiger Sicht erscheint Rochas das allerdings zu ehrgeizig.
Es geht darum, Roboter zu bauen, die so wie Menschen aussehen und sich so wie Menschen verhalten. Und davon sind wir weit entfernt. Ich denke, da würden die Menschen immer noch aufs Hoch überlegen gewinnen.
Vorerst messen sich Emmy und ihre Kollegen also weiter mit anderen Robotern. Und ihre menschlichen Trainer, derzeit 10 Mitarbeiter und Studierende, arbeiten daran, dass sie klüger und wendiger werden. Dabei betreiben sie deutlich mehr Aufwand als andere, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Daniel Seifert.
Inzwischen ist es leider so, dass bei uns in der Liga viele Teams die Roboter fertig kaufen. Wir sind nur eines der wenigen, die ihre Roboter wirklich komplett selber herstellen.
Eine ganze Regalwand voll mit Pokalen aus aller Welt bezeugt, dass sie damit auf dem richtigen Weg sind.
Die Berliner Informatiker bauen übrigens nicht nur Roboter. Sie sagen auch die Gewinner der Fußball-WM vorher. Ein von ihnen entwickelter Simulator berechnet mit Hilfe statistischer Daten die Siegwahrscheinlichkeiten der Teams. Und da stehen Brasilien, Spanien, Argentinien und Deutschland ganz weit oben.
Ich weiß noch, als ich den Anruf bekommen habe, da schoss es so alles durch den Körper und irgendwie wurde die Hand ganz rot. Und meine Freundin sagte, du bist ganz rot, und ich war eigentlich im ganzen Körper rot.
Aber wer sollte nicht rot werden und aufgeregt sein, wenn Hollywood am Apparat ist und gratuliert, weil man einen Oscar gewonnen hat? Der Münchner Filmstudent Lennart Ruff kann sich freuen. Er fliegt am 7. Juni zur Verleihung des Studenten-Oscars nach Beverly Hills. Ob er die Trophäe für Nachwuchsfilmer in Bronze, Silber oder Gold gewonnen hat, das erfährt er erst am Samstag. Egal, auf welchem Platz er mit seinem Film Nocebo landet, stolz ist er schon jetzt.
Lennart Ruff hat noch nie einen Preis für einen Spielfilm bekommen, umso schwerer wiegt nun die Ehre der Auszeichnung. Der 27-Jährige hat an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, kurz HFF, Spielfilmregie studiert, sowie seit 2011 im Aufbaustudiengang Werbung. Der 40 Minuten lange Spielfilm mit dem Titel Nocebo ist ein Thriller um ein junges Pärchen, das an einer Medikamentenstudie teilnimmt und dabei entdeckt, dass ein Patient daran gestorben ist. Der Fall wird von den Ärzten vertuscht. Jetzt will der junge Mann mit seiner Freundin aus der Klinik fliehen.
Ich brauche seine Hilfe. Ich hab ein Mädchen kennengelernt. Die stirbt, wenn ich
ihn
kennengelernt
habe. Hör auf damit, alles, was aus dir rauskommt, ist total irre.
Ich muss mit Jan sprechen, ja?
Weil er selbst an paranoider Schizophrenie leidet, verschwimmen Traum und Wirklichkeit.
Also was mich schon immer interessiert hat, was ist wahr, was ist nicht wahr, sitzen wir gerade hier in irgendeinem Studio oder kommt gleich jemand rein und sagt, du Lennart, das war alles, komm mal mit, das war alles nur ein Traum. Und weil es sich auch fürs Kino total anbietet. Also wir gucken ja die ganze Zeit einer Projektion zu. Es ist ja nur Licht, die durch so ein kleines Bildchen geschickt wird. Aber was wir fühlen, ist echt. Also es sind echte Emotionen, deshalb gehen wir ja ins Kino. Und darum geht es auch in diesem Film, dass es am Ende gar nicht so relevant ist, ob er das wirklich erlebt hat oder nicht, weil er hat es emotional erlebt.
Die Liebe ist immer echt, auch im Chaos der Psyche. Das ist vielleicht die Kernbotschaft des Films. Produziert haben ihn, neben dem Bayerischen Rundfunk und Arte, die Südart Filmproduktion, eine Firma von 2 Absolventen der Filmhochschule, und die Menelaus Film, ebenfalls eine Gründung von 2 HFF-Studenten. Einer davon ist Tobias Huber. Er studiert gern an der Münchner Hochschule, auch weil er dort so schnell mit vielen anderen kreativen Köpfen zusammenkommt.
Das heißt, wenn man sich draußen in die Cafeteria setzt oder vor der Schule raucht oder auch einfach nur diese Partys besucht, man trifft sich immer wieder und kann deswegen immer in Kontakt bleiben. Und wenn man selbst mit diesen Leuten nicht arbeiten kann, dann kennen die wieder andere Leute und die kennen wieder andere Leute. Und irgendwie spannt sich da so ein Netzwerk auf von der HFF, was extrem hilfreich ist, wenn man produzieren will, und was auch nach der Schule extrem hilfreich ist.
Egal, ob es um Finanzierungs-, Steuer- oder Rechtsberatung für eine Filmproduktion geht, schon an der Hochschule lernen die Studenten dafür die richtigen Leute kennen. Überhaupt ist die HFF eine Hochschule der kurzen Wege. Erfolgreiche Filmleute laufen über den Flur und setzen sich mit den Studenten in den Schneideraum, erzählt Lennart Ruff. Und Mentoren unterstützen sie. Das ist kein Zufall, sondern gehört zum Konzept der Hochschule, sagt der Professor für Spielfilm Andreas Gruber.
Von den Besten lernen. Das ist ein Mentorenprogramm, wo hervorragende Mentoren aus der Branche, in diesem Fall ein BBC-Redakteur und Dramaturg und Mark Rotemund, als Mentoren diesen Film begleitet haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit diesem Programm weiter schöne Erfolge haben werden.
Mittlerweile kann sich die Filmhochschule als Oscarschmiede des deutschen Films ansehen. Denn vor Lennart Ruff haben bereits 2 Studierende die internationale Auszeichnung gewonnen. Außerdem haben die Oscar-Gewinner Florian Henkel von Donnersmarck, der 2007 für seinen Film Das Leben der Anderen geehrt wurde, und Caroline Link, die 2003 einen Oscar für Nirgendwo in Afrika erhielt, ihr Handwerk an der HFF gelernt. Unter Hunderten von Bewerbern nimmt die HFF jedes Jahr 50 Schüler auf, 10 davon für den Studiengang Kino und Spielfilm. Wer sich bewerben will, muss 2 Videoaufgaben lösen, einen kurzen narrativen Film und ein Selbstporträt einreichen, dazu eine Fotodokumentation und ein kurzes Filmexposé. Die Kandidaten sollten nicht zu jung sein, vielleicht schon ein paar Jahre Filmluft geschnuppert haben, zum Beispiel am Anfang als Praktikanten am Filmset. Und noch einen Tipp hat Jungregisseur Lennart Ruff.
Ich glaube, man kann es nicht halb machen. Also entweder ist man zu 120% da oder nicht. Und ich glaube, das ist die einzige Entscheidung, die jeder für sich selber entscheiden muss.
Lennart Ruff ist Gewinner des diesjährigen Studenten-Oscars und Gerhard Brack hat ihn für uns kurz vor seinem Abflug nach Los Angeles in München getroffen. Wenn Batbold Otkonbarja sich ins Flugzeug setzt, um von Deutschland zurück in seine Heimat zu fliegen, landet er in einer komplett anderen Welt. Die weite Steppe der Mongolei hat wenig gemeinsam mit dem dichten Straßennetz in Deutschland. Doch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz kann die Mongolei von Deutschland lernen, meint Batbold Otkonbarja. Deshalb kommt der ehemalige Stipendiat regelmäßig an seinen alten Studienort zurück.
Nachhaltige Rohstoffgewinnung ist das Stichwort, das den Kommunikations- und Politikwissenschaftler Batbold Otkonbarja in seinem Berufsleben umtreibt. Riesige Kohle-, Kupfer- und Goldvorkommen warten in der Mongolei darauf, geborgen zu werden. Das Land wittert eine glänzende Zukunft.
Wir haben 13% und 15% wirtschaftliche Entwicklung im Jahr. Und die meistens Einkommen kommen aus dem Bergbausektor.
Der Weg von der einstigen Nomadennation zum modernen Rohstoffexporteur ist lang, weiß der stellvertretende Programmdirektor der Integrated Mineral Resource Initiative, eine Initiative der deutschen Entwicklungsorganisation GIZ. Seit 2010 arbeitet der ehemalige Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung hier. Damals stand er vor der Wahl, in Deutschland zu promovieren oder als Experte im Bereich Organisationsentwicklung in Ulaanbaatar anzufangen.
Ja, ich hatte Interesse, weil die Zeit, wo jetzt hier alles boomen und ich habe auch gedacht, ja, diese Zeit, ich würde auch in mein Heimatland zu sein und diese Entwicklung auch etwas beizutragen.
Für die Modernisierung ist die Mongolei stark auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen, aber man ist auch misstrauisch. Die Angst vor einer zu starken Abhängigkeit sitzt tief. Batbold Otkonbarja ist kein Bergbauingenieur, sondern Kommunikationsexperte. Er weiß, mit solchen Emotionen umzugehen. Seine Aufgabe ist es, zwischen ausländischen NGOs und Unternehmen und der mongolischen Regierung zu vermitteln.
Entwicklungszusammenarbeit verbindet sich auch viel mit der interkulturellen Kompetenz. Das ist gut, in Heimatland zu arbeiten. Kennt man auch eigene Kultur und eigene Leute. Und das als ein Deutschlandabsolvent kann man auch so bezeichnen, eine Brückenbauer zwischen Deutschland und der Mongolei.
Besagte interkulturelle Kompetenz hat Batbold Otkonbarja in Deutschland gelernt, ausgerechnet im Sprachkurs, wo er auf Menschen unterschiedlichster Kulturen traf. Batbold hat Politik, Kommunikationswissenschaft und Soziologie in Münster studiert. Finanziert wurde der junge, engagierte Politologe von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Noch heute hält er regen Kontakt zur FES, gründete in seiner Heimat sogar einen Arbeitskreis Asien für ehemalige Stipendiaten. Viele waren wie Batbold mehrere Jahre lang in Deutschland. Noch heute kann er sich gut an seinen ersten Eindruck nach der Ankunft erinnern.
Sehr viele ältere Leute waren auf der Straße, als ich erstmal in Berlin gelandet bin. Und war das auch Schock. In der Mongolei das ganz anders. Und die ältere Leute sind nicht aktiv wie die deutsche ältere Leute. Die bleiben meistens zu Hause oder sitzen ja im Garten. Die gehen nicht selber zum Einkaufen und so weiter.
Dazu kam dichte Bebauung statt weiter Steppe, ungewohntes Essen. Es gab so einiges, an das sich Batbold Otkonbarja in Deutschland erst gewöhnen musste. Auch Pünktlichkeit gehörte dazu.
Manchmal, wenn man 5 Minuten verspätet und dann kann man nicht ein Amt reinzugehen, weil das pünktlich zumachen.
Heute kann Batbold Otkonbarja über solche Erlebnisse lachen. Pünktlicher als früher sei er jetzt selber, gesteht er, und ist froh, dass er die Chance hat, in Deutschland zu studieren. Nicht nur durch seinen Job fühlt er sich dem Land immer noch verbunden.
Susanne Kortz hat den ehemaligen Stipendiaten Batbold Otkonbaya aus der Mongolei vorgestellt. Mit ihm endet unsere Reihe Zurück in die Heimat Deutschland im Gepäck. Alle Alumni und jede Menge Informationen zu Studium und Stipendien gibt es auf unserer Seite dw.de/alumni. Der Weg zum Doktor ist in Deutschland meistens ganz schön steil, ein echter Kraftakt, besonders für Studierende mit Behinderung. Wie die neue Initiative Promi Promotion Inklusive sie unterstützt, das verrät Svenja Üing in der nächsten Sendung. Mein Name ist Sabine Damaschke und ich wünsche allen viel Spaß mit der Fußball-WM.